Onkowissen Audio, die Podcast-Reihe zum Lungenkarzinom. Von Onkologen für Onkologen. Friedrich Uferkamp im Gespräch mit Experten zu Diagnostik, Therapie und Forschung. Hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von Onkowissen Audio. Es geht heute um das kleinzellige Lungenkarzinom. Und ich freue mich sehr, mit Herrn Professor Stefan Rieken verbunden zu sein, Direktor und Lehrstuhlinhaber der Klinik und Polyklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie der Universitätsmedizin Göttingen. Professor Rieken ist zum ersten Mal bei unserem Podcast heute dabei. Freue mich sehr, Herr Rieken. Hallo.
Hallo, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Es tut sich ja beim kleinzelligen Lungenkarzinom enorm viel. Bewegung ist reingekommen durch die Checkpoint-Inhibitoren, natürlich durch die Immunonkologie. 2-PDL-1-Antikörper sind zugelassen, Atezolizumab und Durvalumab. Gute Daten haben wir beim ESMO gesehen, auch zum PD-1-Antikörper Pembrolizumab. Und ich denke, das betrifft auch die Strahlentherapeuten. Denn in den multimodalen Konzepten, die immer umfangreicher werden, werden sie ja auch in hohem Maße eingebunden. Darüber würde ich vielleicht nachher auch nochmal mit Ihnen sprechen, wie eigentlich so jetzt die Abstimmung zwischen den verschiedenen Disziplinen sich entwickelt hat. Aber lassen Sie uns einfach mal Schritt für Schritt vorgehen. Ich würde gerne starten mit dem Stadium 3. Ich habe beim letzten ESCO im vergangenen Jahr eine Arbeit wahrgenommen von Herrn Grünberg aus Trondheim, glaube ich. Da ging es darum, die lokale Bestrahlung beim Kleinzeller zu intensivieren. Wie bewerten Sie diese Arbeit und wenn Sie uns vielleicht erstmal kurz skizzieren können, was die Kollegen da gemacht haben?
Ja, vielen Dank. Das ist eine ganz spannende Arbeit, die sehr viel Aufmerksamkeit und ganz großes Interesse erfahren hat letztes Jahr auf dem ASCO. Die Kollegen haben hier knapp 180 Patienten mit kleinzelligen Bronchialkarzinomen im Stadium Limited Disease. Das heißt ja, dass man die thorakale Tumorformation in ein Feld fassen kann, bestrahlt mit einer jeweils hyperfraktioniert akzelerierten Strahlentherapie. Das heißt, man hat kleine Einzeldosen verwendet. Hier 1,5 Gray, die dann aber zweimal pro Tag appliziert. Kurzum, die Patienten haben zweimal 1,5 Gray gleich 3 Gray pro Tag bekommen und das dann bis zu einer Dosis von 45 Gray, also über 3 Wochen hinweg. Das ist der alte Turisi-Arm aus der Studie von 1999. Und im experimentellen Arm wurden 40 solche Fraktionen gegeben über insgesamt 4 Wochen bis zu einer Gesamtdosis von 60 Gray. Das war also ein sehr straffes Programm, bei dem die Patienten zweimal pro Tag in Abständen von mindestens 6 Stunden die Strahlentherapie aufsuchen mussten, um dann 5-mal die Woche so an ihrer Lunge bestrahlt zu werden.
Und die Verträglichkeit, die war vergleichbar mit der Standardtherapie,
ja? Ja, und das ist tatsächlich das Thema, was uns alle gefreut hat und was jetzt auch ganz besondere Aufmerksamkeit erfahren hat. Denn die Idee, einen Patienten zweimal am Tag mit einer kleineren Einzeldosis zu bestrahlen, die ist ja nicht neu. Das ist schon 1999 von Turisi publiziert worden und galt damals als überlegen gegenüber der Therapie mit 1,8 Gray pro Tag, einmal täglich bis 45 Gray. Damals hatte man aber insbesondere, was die radiogene Ösophagitis anbelangt, wirklich hohe Toxizitäten gesehen. Das waren Grad 3 Ösophagitiden von fast 30% und die Patienten haben angesichts des häufig ja großen mediastinalen Zielvolumens sehr gelitten unter dieser Therapie. Und das war sicherlich einer der Gründe, weshalb man bis zuletzt sehr zögerlich war, das in die Flächenroutine zu tragen und es pauschal allen Patienten anzubieten. Denn nicht alle haben sich dafür geeignet und wir wissen alle, wir dürfen auf gar keinen Fall eine Situation durch die Strahlentherapie herbeiführen, die dann die Komplettierung der Chemo, die ja wirklich der wichtigste Bestandteil der Therapie ist, gefährdet. Kurzum, die Toxizität war immer ein großes Sorgenkind und im Vorfeld des ASCOs hatten auch viele Kollegen erwartet, wenn man das jetzt sogar über 4 Wochen macht, bis zu einer Gesamtdosis von 30 Gray, dann wird es wahrscheinlich ganz massive Toxizitäten geben. Das war aber nicht der Fall. Wir sehen jetzt hier gerade 3-4 Ösophagitiden von kumulativ unter 20%. Das war also viel, viel besser verträglich.
Kann es denn daran liegen, dass die modernen bildgebenden Verfahren zum Staging und zur Definition des Zielvolumens dazu beigetragen haben, dass einfach heutzutage weniger gesundes Gewebe irrtümlich mitbestrahlt wird, als das früher der Fall war und dass dadurch die Strahlentoxizität begrenzt wird?
Ja, ganz bestimmt. Also, dass wir hier so erfreulich wenig Toxizität sehen, ist sicherlich Folge und Zeugnis der technischen Entwicklungen über die letzten 22, 23 Jahre, die diese Studie ja voneinander trennen. Wenn man in die alte Torisi-Arbeit schaut, dann sind das so gerade eben CT geplante, aber dann mit Standard 3D-Verfahren bestrahlte Patienten. Das heißt, hier war es kaum möglich, konformale Dosisverteilungen mit steilen Gradienten zu erzeugen, wie wir sie heute haben. In der aktuellen Studie, da wurden ja innovative Verfahren verwendet. Das heißt, die Patienten sind unter Berücksichtigung aller bildgebenden Verfahren. Das mag auch mal eine MRT oder sicherlich FDG-PET-CT-Untersuchung sein, geplant worden. Und die Bestrahlung selber wurde einem großen Teil der Patienten dann über eine sogenannte intensitätsmodulierte und auch bildgeführte Strahlentherapie durchgeführt. Das heißt, hier war es möglich, unter Strahlentherapie schon zu sehen, wie die Entwicklung der Tumorformation ist, Fehlpositionierungen zu korrigieren. Und das führt dazu, dass wir, das gilt für fast alle Tumorentitäten in der Strahlentherapie, die Sicherheitssäume kleiner wählen können. Und damit wird automatisch weniger Risikogewebe integral mitbestrahlt, erfährt geringere Dosen. Kurzum, das ist ein Paradebeispiel dafür, dass man die Zielvolumendosis erhöhen kann, weil man die Dosisexposition der umliegenden Risikoorgane reduzieren kann. Und hier übersetzt es sich dann sogar in so erfreuliche Ergebnisse.
Wird sich das denn durchsetzen, diese Grünberg-Option? Was denken Sie?
Das ist eine spannende und ich möchte sagen, auch schon fast politische Frage. Viele haben aufgrund der Toxizitäten davon abgesehen, bisher den Torisi-Weg zu gehen. Es ist aber auch für viele Zentren eine logistische Herausforderung gewesen, überhaupt diesen Patienten eine zweimal tägliche Bestrahlung anzubieten. Das heißt, die doppelte Fahrt aus unter Umständen weit entfernt gelegenen onkologischen Versorgungseinrichtungen hin zur nächstgelegenen Strahlentherapie haben das bei diesem Patientenkollektiv, das ja regelmäßig schon ein krankes Patientenkollektiv ist, einfach nicht erlaubt, diese Therapie zu machen. Das hat ja dazu geführt, dass auch viele die einmal tägliche Bestrahlung als Standard in ihrem Hause etabliert haben. Ich möchte aber nochmal daran erinnern, dass die Convert-Studie, die dazu durchgeführt wurde, um genau das zu untersuchen, ob nicht die einmal tägliche Bestrahlung bis 66 Gray die bessere Variante für diese Patienten ist, eine negative Studie war. Also auch nach den Ergebnissen blieb die hyperfraktioniert akzelerierte Strahlentherapie der Standard. Und ich glaube, das ist jetzt weiter konsolidiert worden. Das heißt, wir stehen eigentlich in der onkologischen Pflicht, das für jeden Patienten zu prüfen.
Also ich finde es als internistischer Onkologe faszinierend, wie sich die Optionen der Strahlentherapie in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich verbessert haben. Ich komme ja aus dem frühen Jahrtausend und ich kann mich gut erinnern an die 80er und 90er Jahre, wo wir oft wirklich schwere, ich sage mal in Anführungszeichen, in verbalen Anführungszeichen, Verbrennungen gesehen haben auf der Haut, wo wir dann aber auch an den viszeralen Organen oft Nebenwirkungen gesehen haben. Das habe ich seit der Jahrtausendwende kaum noch und eigentlich in den letzten 10, 15 Jahren fast nie mehr gesehen in der klassischen Form. Und alleine das ist für mich eine Erkenntnis jenseits der Datenlage, die mich eigentlich immer wieder aufhorchen lässt, wenn dann so jemand wie der Kollege aus Trondheim erarbeitet, dass man tatsächlich auch eine höhere Dosis noch lokal applizieren kann und vielleicht dadurch die Heilungschance erhöhen kann.
Ja, und das ist auch mal eines der guten Beispiele, dass sich das dann auch übersetzt in einen tatsächlich klinischen Vorteil für die Patienten, die profitieren von dieser höheren Strahlendosis hinsichtlich der Tumorkontrolle und das sogar zum Preis niedrigerer Toxizitäten, als das bisher der publizierte Standard gezeigt hatte.
Ja. Lassen Sie uns mal zum Stadium 4 schauen. Wir haben, ich habe es eingangs schon gesagt, natürlich jetzt mit der Immuntherapie für viele Patienten bisher nicht gekannte Überlebenschancen zu konstatieren. Keine Frage. Nehmen wir mal so ein Beispiel. Nehmen wir mal an, es hätte jemand ein ausgedehntes, nicht operables, kleinzelliges Lungenkarzinom mit mediastinalen Lymphknotenmetastasen, vielleicht zusätzlich einer großen Wirbelkörpermetastase mit Spinaleinbruch und Myelonkompression. Das ist ja so ein typischer Fall für eine multimodale Therapie. Ich denke, so jemand würde zunächst bestrahlt wegen der Dringlichkeit am Myelon, parallel vielleicht zwei Zyklen Cisplatin-Etoposid, anschließend Immuntherapie mit Chemo kombiniert. Wie läuft das ab im Alltag in diesen neuen Optionen? Ich nehme mal an, Sie besprechen im Tumorboard, wer startet und wer hat da eigentlich den Hut auf? Wer führt Regie bei diesen multimodalen Konzepten?
Ja, die politisch korrekte Antwort ist wahrscheinlich, dadurch, dass es ein interdisziplinäres Tumorboard ist, sollte niemand den Hut aufhaben, sondern das ist immer eine im gemeinschaftlichen Konsens erarbeitete Gemeinschaftsentscheidung. Aber natürlich ist
sehr
das,
gute Antwort.
Natürlich ist das im Alltag manchmal anders. Und wir wissen, dass mitunter unterschiedliche Dringlichkeiten bestehen für die unterschiedlichen Therapiemodalitäten, die wir haben. Beim Kleinzeller ist mein deutlicher Eindruck der vergangenen mehr als 10 Jahre, dass es kritisch wichtig ist, nicht nur für eine Tumorkontrolle, sondern für das harte Überleben der Patienten, dass die Chemotherapie in Form der Platin-Doublette so zügig wie möglich durchgeführt und eingeleitet wird. Und dann gibt es einige Szenarien, die Sie eben beschrieben haben, die eine unmittelbare Lokaltherapie erforderlich machen. Das ist beim Kleinzeller aber eher seltener als zum Beispiel bei nicht kleinzelligen Bronchialkarzinomen. Und wenn Sie mich dann fragen, wer hat da den Hut auf, dann fällt es mir nicht schwer, als Strahlentherapeut zu sagen, da ist der Onkologe oder der Pneumo-Onkologe gefragt, hier zeitnah eine Systemtherapie einzuleiten. Es darf dann aber eben nicht vergessen werden, die anderen Modalitäten noch an der richtigen Stelle mit der richtigen Indikation dazuzunehmen. Und da haben Sie schon gesagt, es ist extrem multimodal geworden in der Therapie des Extensive Disease kleinzelligen Bronchialkarzinoms. Wir haben die Möglichkeit der Immuntherapie, die Möglichkeit der thorakalen Strahlentherapie dazu gewonnen in den vergangenen Jahren. Und jetzt ist die spannende Frage, wie kombiniert man das alles miteinander? Wer ist wann dran und wer verträgt sich mit wem besonders gut in der gleichzeitigen Applikation?
Nehmen wir mal an, Sie haben jetzt einen Patienten, der bei Ihnen intensiv bestrahlt worden ist, zum Beispiel an der Wirbelsäule oder am Mediastinum oder an beiden Lokalisationen und kriegt auch eine Immuntherapie mit Atezolizumab oder Durvalumab, egal, mit einem Checkpoint-Inhibitor. Was machen Sie denn jetzt, wenn eine Entzündung auftritt, zum Beispiel eine Pneumonitis? Und man weiß nicht genau, ist es eine radiogene Pneumonitis oder ist es eine immunvermittelte Pneumonie? Haben Sie solche Fälle? Häuft sich das oder ist das eher selten, wie man nach der Studienlage ja annehmen müsste?
Ja, also wir haben solche Fälle, aber es ist nicht häufiger geworden, erfreulicher und bisweilen vielleicht sogar überraschenderweise durch die Multimodalität der Therapie. Es gibt überwiegend natürlich abgeleitet von Patienten mit nicht kleinzelligen Bronchialkarzinomen mittlerweile gute und reife Daten, die nahelegen, dass die sequentielle, aber auch die simultane Gabe von Checkpoint-Inhibitoren und einer hochdosierten Strahlentherapie der Lunge zwar so nebenwirkungsreich ist wie jede dieser Therapiemodalitäten alleine, man darf diese Risiken nicht bagatellisieren, aber in der Summe nicht zu exzessiv gesteigerten synergistischen Toxizitäten führt. Ich habe das vorhin bewusst so betont, die Pneumonitis als radiogene Komplikation ist ja eine der tödlichsten Nebenwirkungen einer Strahlentherapie überhaupt. Ja. Und sie begegnet uns in den großen Lungenkrebszentren in regelmäßigen Abständen und muss dann aggressiv und ernst behandelt werden. Es ist aber erfreulicherweise so, dass durch die Hinzugabe der Checkpoint-Inhibitoren es hier nicht zu einem supraadditiven Effekt gekommen ist. Und Daten, die wir beim Kleinzeller hatten, aus mittlerweile 3 Phase-2-Studien legen nahe, dass diese Sorge vielleicht gar nicht so wichtig ist, wie sie anfangs erschien.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den wir unseren Hörerinnen und Hörern vermitteln sollten. Es gibt's nach wie vor, aber es wird nicht schlimmer dadurch, dass man die beiden Optionen kombiniert oder direkt hintereinander verfolgt. Abgeklärt wird es wahrscheinlich auch nicht, ne? Das kann man auch wahrscheinlich gar nicht abklären, was kommt wovon, sondern die Therapie, antiinflammatorische Therapie, ist eh dieselbe, ne?
Richtig, also mir wären jetzt keine Daten bekannt, auch keine pathopneumologischen Daten, die differenzieren könnten zwischen einer radiogenen oder einer Checkpoint-vermittelten Pneumonitis. Die Pneumonitis ist ja immer noch eine weitgehend klinische Diagnose und ich rate allen Kollegen, ganz unabhängig von der Kombination der verschiedenen Modalitäten, diese Patienten engmaschig zu kontrollieren und die Fragen nach dem trockenen Auswurf, dem unerklärlichen Fieber oder dem Leistungsabfall, vielleicht auch das frühe Schicken zur lungenfunktionsanalytischen Untersuchung, das sollte Bestandteil der täglichen Routineversorgung dieser Patienten sein.
Ich würde Sie gerne noch fragen, wie sehen Sie den Effekt von Chemo und in Ihrem Falle speziell Strahlentherapie auf die immunonkologische Behandlung? Es wird ja immer wieder mal gesagt, es sei letztendlich durch die Inflammation, die man auslöst, auch durch die Bestrahlung, das Microenvironment auch irgendwie sensibler und empfindlicher für eine Checkpoint-Inhibition. Sehen Sie in Ihrem Alltag Beispiele, die sowas unterstützen? Oder ist das aus Ihrer Sicht auch eher eine theoretische Erörterung?
Ja, das ist eine spannende Frage, die werde ich nicht abschließend beantworten können. Wir haben ja in den vergangenen 3 bis 5 Jahren so ein neues Bild erschaffen, das daran glaubt, dass durch eine Strahlentherapie, aber sicherlich auch durch eine Chemotherapie, eine Immunmodulation erfolgen kann, die vielleicht einen initial weniger gut ansprechenden Tumor deutlich responsiver macht auf die Checkpoint-Inhibitor-Therapie. Das mag sein durch das Erzeugen einer Inflammation, durch das Freilegen von tumorspezifischen Antigenen, beispielsweise im Rahmen eines radiogenen Zelltodes, aber sicherlich auch durch Veränderungen im Mikromilieu des Tumors, in einer unterschiedlichen Perfusion, in einer unterschiedlichen Zusammensetzung des Stromas. Wir nennen das Ganze in der Summe den immunogenen Zelltod, der durch eine Strahlentherapie hervorgerufen werden kann. Das ist präklinisch, auch im Tiermodell, ziemlich gut gezeigt. Das ist in klinischen Modellen bislang deutlich weniger bewiesen oder konsolidiert, als das manchmal Glauben gemacht wird. Wir haben einige Studien, die zeigen, dass es sehr, sehr günstige Verläufe gibt unter Strahlentherapie und Immuntherapie, entweder simultan oder sequenziell mit unterschiedlichen Konzepten, Immuntherapie davor, Strahlentherapie davor, wie auch immer das gestaltet sein mag. Ein Skeptiker dürfte aber auch fragen, wir wissen noch gar nicht so richtig, ist das nur der additive Effekt beider Verfahren, die für sich genommen ja schon klare Indikationen haben, oder ist das tatsächlich ein echter mechanistischer Synergismus, der hier hervorgerufen werden kann?
Sehr spannend. Was glauben Sie denn, was so die nächsten großen Entwicklungsschritte sind bei dieser Entität, beim kleinzelligen Lungenkarzinom? Was zeichnet sich als nächster Meilenstein ab? Können Sie uns da schon mal eine Perspektive geben?
Ja, also aus der Perspektive des Strahlentherapeuten habe ich natürlich mehrere technische Fragen. Mich interessiert vor allen Dingen die Frage, dürfen oder sollen wir stereotaktische Strahlentherapie bei Hirnmetastasen anbieten als Art der regelversorgenden Technik? Das ist eine sehr technische Frage, die aktuell auch in klinischen Studien untersucht wird. Es gibt bisher einige retrospektive Hinweise darauf, dass das alte Dogma, Kleinzellerpatienten bekommen immer eine Ganzhirnbestrahlung, so nicht für alle wahr ist. Mit der Perspektive eines interdisziplinär tätigen Onkologen, da wird es vor allen Dingen darum gehen, wie kombinieren wir diese verschiedenen Therapieverfahren? Wir haben ja jetzt Patienten mit einem kleinzelligen Bronchialkarzinom Stadium Extensive Disease, die nach langer alter Väter Sitte 4 bis 6 Zyklen einer Platin-Dublette erfahren und jetzt kommen Daten der konsolidierenden Immuntherapie. Die konkurrieren vielleicht auch mit Hinweisen, dass eine konsolidierende Strahlentherapie erfolgen soll. Die werfen die Frage auf, wenn die Patienten doch jetzt länger leben, sollte man dann doch die PCI machen, die wir ja gerade erst in Frage gestellt haben durch japanische Daten. Das heißt, alte Verfahren, die stellenweise vielleicht schon verworfen oder zumindest aber in Frage gestellt wurden, geraten jetzt in ein völlig neues Licht. Und es wird sich zeigen, ob durch die Vielfalt der Möglichkeiten, klassisch zytostatisch, immuntherapeutisch, radioonkologisch, nicht vielleicht ganz neue Konzepte entworfen werden müssen. Und dafür wissen wir bisher noch vergleichsweise wenig. Wir wissen um den Effekt der Immunkonsolidierung. Wir wissen um die Chancen der konsolidierenden Strahlentherapie. Aber die Frage, in welcher Sequenz kombiniert man vielleicht beide Verfahren bei geeigneten Patienten, darüber wissen wir bisher sehr wenig.
Spannende Themen für künftige Podcasts. Ich danke Ihnen sehr herzlich für heute, Herr Rieken.
Vielen Dank.
Schöne Grüße nach Göttingen, meine Damen und Herren. Das war Professor Stefan Rieken, Uniklinik Göttingen, Strahlentherapie zum kleinzelligen Lungenkarzinom. Bis die Tage, wir hören uns. Onkowissen Audio, die Podcast-Reihe zum Lungenkarzinom. Von Onkologen für Onkologen. Mit freundlicher Unterstützung von AstraZeneca.